Servus Leute, liebe Grüße aus dem schönen Niederösterreich. Ich fahre gerade in Richtung Hohe Wand. Vor mir erhebt sich die herrliche Hohe Wand, die hoch ist und eine Wand ist, wie der Name sagt, und rückt mir immer näher. Und ich werde sie heute wieder auf einer ihrer Kletterrouten bezwingen. Auf dem Weg dorthin spreche ich über einen Twitter-Faden von Jörg Rüdiger Meyer. Jörg Rüdiger Meyer ist kein Unbekannter. Die meisten Leute, die auf Rechts-Twitter oder überhaupt nur auf Twitter unterwegs sind und rechts sind, kennen ihn. Er ist bekannt für seine Kommentare, die sehr häufig Emotionen hochgehen lassen. Auch ich habe schon einen oder anderen Strauß mit ihm ausgefochten auf Twitter. Alle, die ihn hassen und beim Namen Jörg Rüdiger Meyer bereits Wutanfälle bekommen, denen sei gesagt, dass er im echten Leben, so habe ich mir sagen lassen, um einiges umgänglicher ist. Und auf Twitter, da kommen oft bei vielen die polemische Seite heraus. Weniger polemisch als analytisch hat er sich aber in einem Faden mit, ich glaube, 10 Thesen der neuen Rechten angenähert, die er selber sehr kritisch sieht. Und ich möchte auf diese Thesen eingehen und da, wo sie meiner Meinung nach falsch sind oder zu generalisierend sind und nur einen Teil der neuen Rechten, nicht die gesamte neue Rechte betreffen, sie widerlegen. Jörg Rüdiger Meyer schreibt: Die sogenannten Neurechten sind heute die am besten vernetzte oppositionelle Gruppierung in Deutschland. Parteien wie die AfD werden von ihnen stark beeinflusst. Im Folgenden werde ich 10 Charakteristika, die gruppenpsychologisch den neurechten Kosmos prägen, kurz darlegen. 10. Erstens, Primat der Differenz. Für Neurechte zählen vor allem Unterschiede zwischen Menschen. Kulturelle, völkische, Zitat Jörg Rüdiger, ich distanziere mich, genetische, sexuelle. Diese werden essentialisiert, das heißt, sie sollen den Menschen in seinem Sein festlegen. Einfühlung in den anderen Menschen als Gleichen wird abgelehnt. Bereits hier muss ich ihm widersprechen. Es ist schon in einem Gründungstext der deutschen neuen Rechten, in dem Sammelband Das unvergängliche Erbe von Pierre Krebs, wird genau darauf eingegangen, in einem Text von niemanden anderen als Antoine de Saint-Exupéry, wo genau diese universelle Ebene einer Menschlichkeit natürlich auch in Betracht gezogen wird, aber zugleich aber auch anerkannt wird, dass diese Menschen halt maximal und stark geprägt sind von ihrer Ethnizität. Das berühmte Zitat, das Benoit bringt von Maistre, dass er keinen Menschen kennt, sondern nur Perser, Franzosen etc., ist natürlich prägend für die neue Rechte. Das heißt aber nicht, dass man Einfühlung in andere Menschen als Gleiche ablehnt. Im Gegenteil, das macht ja gerade die neue Rechte aus, dass sie diese Dinge nicht essentialisiert, sondern durchaus kritisch hinterfragt, dass sich genau mit diesen Gedanken beschäftigt. Ein Beispiel ist das Werk von Martin Lichtmeyers Ethnopluralismus, in dem er genau diese Ambivalenz und diese Problematik, einerseits die Prägung durch die ethnokulturelle Identität, andererseits aber auch die Distanz und Differenz, die man als denkendes Wesen, als bewusster Mensch zu dieser Prägung hat, reflektiert. Sprich, das ist viel zu einfach und viel zu simpel dargestellt. Zweiter Punkt, Hierarchie der Stärke. Der Neurechte verehrt das Starke und verachtet das Schwache. Hier zeigt er sich oft nietzscheanisch beeinflusst. Was hierbei als Stärke und was als Schwäche gilt, folgt weitgehend dem archaischen geschlechtlichen Muster des Männlichen und Weiblichen. Auch hier wieder sehr holzschnittartig. Der Neurechte verehrt das Starke und verachtet das Schwache. Das Starke, das Gesunde, das Erfolgreiche wird überall und von jedem verehrt. Das heißt nicht, dass man nicht anerkennt, dass es auch Schwäche gibt. Und gerade der neue Rechte ist kein blinder Vitalist. Es gibt einen nietzscheanischen Zug im neurechten Lager. Hier schreibt Jörg Rüdiger zwar nicht, jeder neue Rechte sei Nietzscheaner, aber er sagt, eine Huldigung, eine blinde Huldigung des Starken würde von allen Neurechten gepflegt und manchmal sei es eben auch nietzscheanisch beeinflusst. Das stimmt nicht. Es gibt natürlich diesen Kult der Stärke und auch der Gewalt. Ich erinnere mich an den Vortrag von Jack Donovan in Schnellroder, wo er so ins Mikro brüllte: Violence is golden! Also Gewalt ist Gold und die sicherste Währung im sozialen Austausch. Aber bei weitem nicht alle Neurechten sehen das so. Und gerade das pessimistische Menschenbild, das, ich droppe jetzt hier nur mal den Namen Gehlen und auch Philosophen wie Scheler, prägend ist für das neurechte Menschen- und Weltbild ist ja gerade keine Kraftmeierei und kein Bild der reinen Stärke. Dass man natürlich Stärke, Gesundheit und Erfolg als etwas Positives sieht, ist meiner Meinung nach nicht auf das neue rechte Lager beschränkt. Die neuen Rechten sind nur bereit und ehrlich genug, das einzugestehen. Aber hier auch mir zu holzschnittartig. Drittens, Kult der Führung. Jetzt wird's brutal. Das Starke soll führen, das Schwache folgen. Im neurechten Menschenbild sind wir alle zuordnenbar. Den Führungsfiguren ist zu gehorchen. Um sie herum bildet sich ein politisches Vorfeld. Der liberale demokratische Prozess wird als Verfallsstufe betrachtet. Auch hier sehr holzschnittartig. Was heißt, den Führungsfiguren ist zu folgen? Wo bitte im neurechten Lager gibt es jemand, der sagt, es gibt hier eine Führungsfigur und der müssen sich alle unterwerfen? Wo gibt es hier einen Führerkult um Personen, die dann immunisiert sind von Kritik? Im Gegenteil, im neurechten Lager kritisiert man sich gegenseitig sehr eifrig und sehr häufig. Selbstverständlich gibt es Personen, vor denen man Respekt hat, weil sie eben Charaktertypen sind, weil sie authentisch etwas verkörpern und vertreten und sich selbst auch eine Lebensdisziplin auferlegt haben und die freiwillig befolgen, einen gewissen Posten, eine Position halten, sei es im Bereich der Theoriebildung, der Gegenkultur, des Aktivismus oder der Politik. Und aus diesem Grund entsteht ein Respekt, eine, man kann auch sagen, Ehrerbietung, aber in einem positiven Sinne, vor gewissen Persönlichkeiten, die dann hervortreten. Dass dann aber ein Führungskult um diese Person entstünde, in dem gezielt eben eine Ikonisierung wie im Stalinismus stattfinden würde, ist in der deutschen neuen Rechten zumindest nicht der Fall. Zumindest meines Wissens nach nicht. Ich weiß zumindest nicht, wovon Jörg Rüdiger Meyer hier konkret. Was die neurechte Kritik am Liberalismus hier ganz geschickt eingeschoben von Jörg Rüdiger Meyer und untergeschoben, möchte man fast sagen, verklammert im liberal-demokratischen Prozess, als würde das eine direkt zum anderen gehören, also Liberalismus und Demokratie. Das ist bestreitbar. Ich verweise auf das ganze Buch von Alain de Benoist über die Demokratie. Diese Kritik besteht natürlich. Es gibt eine Tradition der konservativ-revolutionären Demokratiekritik. Es gibt auch eine marxistische Demokratiekritik. Und natürlich wird der Liberalismus scharf kritisiert. Neue Rechte würden aber bestreiten, dass Liberalismus und Demokratie notwendig immer Hand in Hand gehen. Vierter Punkt, wir können sie jetzt nicht aufhängen an jedem einzelnen Satz. Gefühl statt Intellekt. Romantik, Heroismus und Empfindungskraft sind im neurechten Milieu wichtiger als nüchterne, wägende und kalkulierende Vernunft. Die Tat ist wichtiger als der Gedanke. Besonders die Universalität, zu der hin die Vernunft drängt, wird mit Skepsis beäugt. Falsch, 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 falsch. Unfall. Es ist wirklich, ja, eine kleine Phase vielleicht des neurechten Denkens. Der Tatkult des frühen Jüngers, die Zeitschrift Die Tat, aber auch Heideggers und des neuen Nationalismus. Natürlich gab es den und gibt es den. Natürlich hat der Neurechte eine Faszination für Tatmenschen, für ein Yukio Mishima, ein D'Annunzio. Aber zu behaupten, dass nüchterne, abwägende, kalkulierende Vernunft, Systematik im neurechten Lager nicht gegeben werden, bitte. Die unzähligen Bücher, ja, über Anthropologie, die gesamte IQ-Intelligenzforschung, die Daten-Faktensammlungen über Kriminalität und über die wirtschaftlichen Folgen der Massenmigration, auch das ist Teil des neurechten Diskurses. Der Herr Rüdiger Meyer soll sich mal die IFS-Studien zu zahlreichsten Themen anschauen, die Monographien von Karl-Heinz Weismann, auch das ist eben Teil der deutschen neuen Rechten. Und wenn wir uns dann die Gründerväter anschauen, wenn wir uns anschauen, die Verachtung eines Oswald Spenglers für politische Romantik und seine Schrift über den Auftrag an die deutsche Jugend, Jahre der Entscheidung, Mensch und Technik. Wenn wir auch nochmal verweisen auf Gehlen, auch Vordenker ansehen, die auch meiner Meinung nach zu neuen Rechten gehören, sehen wir, dass es hier eben verschiedene Teile gibt und Jörg Rüdiger einen bestimmten Teil nimmt und totalisiert. Die Vernunft, die zur Universalität drängt, da gebe ich ihm völlig recht, die wird mit Skepsis beäugt. Ja, es gibt eine universalismuskritische Tendenz in der neuen Rechten, aber da haben wir zum Beispiel einen Ottmar Spann, der sicher auch Teil einer konservativen Revolution ist, und es gibt auch einige Schüler und Apologeten, und der ist ein Vertreter des Universalismus und würde sich sehr verwehren gegen das, was Jörg Rüdiger Meyer schreibt. Gut, gehen wir weiter. Fünftens, jetzt wird es noch deftiger. Mobilisierung zum Kampfe. Kampf, hat er geschrieben. Kampf habe ich hinzugefügt, weil es so klingt. Der neue Rechte ist permanent im Alarmmodus. Für ihn ist es immer 5 vor 12. Der Untergang steht unmittelbar bevor. Es braucht daher die Anspannung aller Kräfte. Für ihn geht es dabei um alles oder nichts. Aktionismus holt ihn aus der Lethargie. Der neue Rechte. Ein Unfug. Ja, natürlich. Ja, mich trifft das zu. Ich brauche ständig Kampf, Anspannung, Aktion, Widerstand. Logisch, ja. Und es ist auch 5 vor 12, lieber Rüdiger Mayer. Und es war 5 vor 12, als ich begonnen habe, diese Audioanalyse aufzunehmen. Jetzt ist es 4 vor 12. Und die Uhr tickt. Also reih dich ein, zeig Gesicht und werde aktiv. Aber das sind doch längst nicht alle Neurechte, die so sind. Bitte, man lese sich mal den Blog auf der Session durch. Ja, ich bin da mit meinem Aktionismus und meinem böse Summen sagt Zweckoptimismus, ich sage meinem Optimismus des Willens, frei nach Antonio Gramsci. Fand gerade ein fetter, was macht er bitte? Ich bin fast vor der Tonwand, fast beim Seiser Ton, ein riesiger LKW fährt dann vor mir vorbei, keine Ahnung, was er da möchte. Auf jeden Fall, bitte, man lese sich das durch, ich bin da allein auf verlorenen Posten. Die meisten Leute sind da schon sehr, sehr resignierend und wägen ab und überlegen. Der Gärtner-Konservativismus, der da kritisiert wurde, war eben auch Teil einer deutschen neuen Rechten. Die Leute, die vom neuen Volk träumen und sagen, die Reconquista ist gar nicht mehr möglich. Das ist eben auch nur ein Teil, den Jörg Rüdiger-Mayer hier beschreibt. Und ich empfehle hier das großartige Buch, Diplomarbeit von Daniel Morath, von der Tat zur Gelassenheit, wo genau diesen Spannungsbogen zwischen einem wirklich tatsächlich aktionistischen, konstruktivistischen, subjektivistischen Tatkult beschreibt, den Ernst Jünger vor allem in seinen jungen Jahren vertrat, stellvertretend für eine ganze Generation, hin zu einem Denken der Gelassenheit. Und auch der späte Jünger und der späte Heidegger, die sind eben Vertreter der KR und einer anderen alternativen neuen Rechten, meiner Meinung nach. Und die neue Rechte heute ist eher von Gelassenheit geprägt, denn von Aktionismus und Tatkult zumindest habe ich nicht sehr viele Ansätze für ein neues Fiume wahrgenommen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und wir brauchen viel mehr Aktivisten und viel mehr Täter im positiven Sinne im Bereich der neuen Rechten. Auch eingedenk von dem, was Reinhold Schneider sagte, dass natürlich die Täter nie den Himmel zwingen werden. Ich will jetzt nicht das gesamte Gedicht vorgetragen, denn ich bin gleich kurz vor der Kletterwand, wo ich aufsteigen werde. Wir haben noch ganze 5 Thesen vor uns. Ich werde es also rascher machen. Jörg Rüdiger-Mayer schreibt, für uns sei Einheit alles. Alles ist eine Front von Feinden. Selbst liberale, konservative Zentristen, unpolitische zählen dazu oder gelten als Mitläufer dieser Feinde. Daher ist die eigene Geschlossenheit das Oben und Auf. Die Angst vor Zersetzung ist permanent. Ja, Gottes Willen. Ja, das stimmt halt nicht. Es gibt natürlich im neurechten Lager einzelne Gruppen, ja, und einzelne Bewegungen, die hohe Kohäsionskraft aufbauen, ideologisch oder organisatorisch, aktivistisch. Aber schon der Begriff, der von Benedikt Kaiser geprägt wurde, das neue rechte Mosaik, besagt ja, dass es eine Vielzahl an potenziellen Meinungen gibt. Ich bin auch sehr offen, was zum Beispiel wirtschaftspolitische Ansichten betrifft. Ja, ich bin da ein großer Versteher und versuche immer als Integrationsfigur zu wirken zwischen verschiedenen religiösen, wirtschaftspolitischen Ansichten, außer natürlich ein Evangeler, also Anhänger der ein Luthersche, das darf man natürlich nicht sein. Die Lutherschen, die müssen dran, mit Haus und Hof, mit Maus und Mann, wie es schon heißt im Lied. Nein, ist natürlich nur ein Scherz. So, das ist auch falsch, meiner Meinung nach, fast schon böswillig falsch, ja, muss man hier ehrlich sagen, denn so ist es gar nicht im neurechten Lager, dass ich nicht eine Vielzahl an Thesen, an Ideen gebe. An einem Tisch im Schäfchen, im Schneroder beim Seminar hast du auf 3 Leute in der Regel 5 Meinungen. Es ist einfach so. Und das ist auch das Schöne am rechten Lager, da das, was uns vereint, zuletzt etwas Organisches, geschichtlich Gewachsenes ist, nämlich die ethnokulturelle Identität, ist logischerweise im Rahmen dieser gemeinsamen, nicht rationalistischen, abstrakten Klammer auch eine Vielfalt an Ansätzen und an Ideen möglich. Aber das ist in Augen Jörg Rüdigers wahrscheinlich wieder eine hoffnungslose, völkische Romantik. Ich bin am Ziel angelangt, jetzt hört ihr nicht mehr Motor im Hintergrund, ich werde das jetzt noch rasch abhandeln, denn der Berg ruft mich und ich antworte bald. 7. Wahrheit im Organischen. Der Bezugspunkt für seine Wertsetzung findet der neue Rechte in der Gemeinschaft, die als organisch naturgegeben und im existenziellen Sinne als wahr gilt. Die Gruppe ist das Eigentliche, das Individuum nur Exemplar aus dieser ontologisch primären Ganzheit. Ja, auf eine gewisse Art und Weise muss ich sagen, da fühlt man sich natürlich ein bisschen ertappt als Neurechter, denn man spricht dem Individuum, dem losgelösten Subjekt, tatsächlich eine eigenständige Seinsqualität in der Regel ab, aber ebenso der Gruppe als Kollektivum spricht man keine eigenständige Seinsqualität zu, zumindest wenn man ein echter Neurechter, also ein Heideggerianer ist. Man erkennt so, dass das Dasein natürlich in seiner Jemeinigkeit starke Züge von dem hat, was man als individualistisch bezeichnen könnte. Das Dasein ist aber nur als Mitsein und dadurch notwendigerweise ergibt es sich ontologisch in einer Co-Konstitutivität, einem klassischen Zirkel, einem hermeneutischen, im Austausch mit der Gemeinschaft. Und das ist auch de facto so, wenn wir jetzt schon auf ontologische Argumente gehen, jeder Mensch kommt notwendig aus einer Gemeinschaft, denn er ist ein sexuelles Wesen und geboren aus dem sexuellen Kontakt von zwei Menschenwesen und wird daher in eine Gruppe hineingeboren. Der Eremit, der Einsiedler, nimmt das, was er von der Gruppe bekommen hat, der Gruppe weg und geht in die Einöde. Kann er auch machen, aber jeder Mensch kommt aus einer Gemeinschaft hervor, aber er grenzt sich gegen sie ab, auch genauso notwendig und geht nicht in ihr auf. Also auch hier meiner Meinung nach eine Vereinfachung, die, da gebe ich schon zu, von einigen Leuten im neurechten Lager auch ein bisschen blind betrieben wird. Das liegt aber auch daran, dass wir heute in einer extrem, extrem individualistischen Zeit leben, in der die Gruppe und die Gemeinschaft komplett abgewertet wird und in ihrem Wesen, als Phänomen sogar bestritten und komplett negiert wird. Und daher entsteht also eine verständliche Gegen-, manche mögen sagen Überreaktion, eine Kritik des Individualismus. Was auch noch wichtig ist, Gruppen unterteilen sich halt nicht direkt in Einzelne, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, sondern in einem organischen Gemeinschaftsverständnis, zu dem ich mich voll und ganz bekenne, unterteilt sich die Gruppe wiederum in Untergruppen, ja, wiederum in Gruppen, nur so kann erst eine organische Gesellschaft entstehen. Könnte ich jetzt lang drüber reden, aber ich will es nicht zu lang machen und es ist ziemlich heiß im Auto. Achtens, Totalität des Einsatzes. Die neurechte Werthierarchie lehnt individuelle Gegensetzungen ab. Ich muss auch zugeben, ich lese mir den Thread hier jetzt zum ersten Mal wirklich intensiv durch. Ich habe nur gescreenshottet und geistig archiviert. Alles ist im Letzten dem höchsten Wert, zum Beispiel dem biologischen Fortbestand, unterzuordnen. Das große Ganze ist wichtiger als die Einzelschicksale. Der Blutzeuge ist der ideale Mensch, also Totalität des Einsatzes. Hier wird es ein bisschen repetitiv, muss ich sagen. Das kommt mir vor, dass es schon zum Teil im vorherigen Punkt abgefertigt wurde und Jörg einfach nur seine 10 Punkte erreichen wollte. Auch hier nur ganz kurz als Kritik angemerkt. Der Opferkult und Opfergedanke, also Wahrheit aus Opferbereitschaft zu schlagen, ist etwas, das auch nicht im gesamten neurechten Lager auf diese Art und Weise vertreten würde und das alles dem biologischen Fortbestand unterzuordnen sei. Auch das wird permanent im neurechten Lager kritisiert, eben in der Frage und der Suche nach einem Sinn im Bewusstsein, dass das bloße Erhalten des Fortbestehens kein Sinn für das Fortbestehen sein kann oder zumindest ganz empirisch offenbar für Millionen von Deutschen, Japanern, Koreanern kein befriedigender Sinn ist. Und ich bringe immer das Beispiel, die Populationen, die sich auch in einer modernen westlichen Industrie und Industriegesellschaft fortpflanzen, das sind eben diejenigen, die einen höheren Sinn haben, der auch über die bloße biologische Daseinserhaltung hinausgeht. Auch das ist jetzt in der Neuen Rechten kein einzigartiger Standpunkt oder eine Aussage, für die ich aus der Neuen Rechten mit Schimpf und Schande verjagt worden wäre, denn ich tätige sie seit Jahren und sie stößt auf offene Ohren und wird sehr kontrovers auch diskutiert und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Neuntens, Bewunderung und Gewalt. Auch wenn das neurechte Milieu klar und überzeugend Gewalt als politisches Mittel ablehnt, wird sie zutiefst bewundert. Reihenweise drehen sich die Publikationen um Themen der Gewalt, um Kriegserfahrung, Soldatentum, Aufopferung und Martyrium. Nein, es geht ja nicht um einen Kult und eine Bewunderung der Gewalt als solche, sondern es geht um auch eine Suche nach dem Erlebnis. Hier noch ein bisschen die Erlebnisphilosophie, wie sie auch Heidegger beschreibt, die Weltanschauungsphilosophie und Gewalt im Boxring oder eher die Gefahr als die Gewalt, ja, der Schmerz, ein Jüngers Essay über den Schmerz, das sind natürlich auch entscheidende Momente, wo man an die Grenzen der Komfortzone kommt und sich selber besser kennenlernt. Das stimmt natürlich. Genauso gut könnte man aber sagen, die Burschenschaft pflegt einen Kult der Gewalt, weil sich letztlich alles um die Mensur dreht, ja, wie auch ein gewaltsamer Akt ist, aber ein zivilisierter. Finde ich auch eng führt. Es gibt durchaus auch Leute, die genau einen solchen Gewaltkult oder auch eine Militanzfetisch an sich im rechten Lager scharf und stark kritisieren. Aber auch hier würde ich sagen, es ist in keinster Weise zu leugnen. Nein, es ist auch durchaus zu bekräftigen und zu bestätigen, dass Auseinandersetzung, das Agonale, der Kampf vom Kampfsport bis hin zur Auseinandersetzung im neurechten Lager nicht verteufelt, nicht negiert, sondern dass eine Realität des Daseins anerkannt wird und von gesunden jungen Menschen und Männern natürlich auch wie von allen Generationen, Kulturen und Völkern zuvor bewundert wird. Nach Jörg Rüdiger Meyer, wenn er das kritisiert, beschreibt er sehr despektierlich und kritisch, sind dann auch die Spartaner, die römischen Legionäre, sowieso die Ritter, all unsere Vorfahren eigentlich auch problematisch, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Letzter Punkt, 10. Neues aus Uraltem. Die neurechten Theoretiker sind besessen davon, Vordenker sein zu wollen. Jugendlich aktiv, revolutionär, neu. Da man von den kulturellen Traditionen der Alten selber entfremdet ist, muss ein imaginiertes Uraltes als Vorbild und Legitimierung herhalten. Hier wiederum eine Sentenz, ja, die sehr schlau daherkommt. Auch hier meiner Meinung nach müsste belegt werden in zahlreichen Beispielen. Was meint er konkret damit? Er meint eben diesen Kult der Jugend, diesen Kult des Autors, der Urheberschaft, Dichter seines Lebens sein, also eine Art Theorie-Nietzscheanismus. Ich will diesen Begriff geprägt haben. Ich habe hier ein neues Entwurf, ein neues Werk gemacht, vielleicht sogar einen Roman geschrieben. Klar, das gibt es im rechten Lager häufig, wenn man eben eine Willensmetaphysik als Frame hat, als grundlegende Ontologie und Wahrheiten nur als Sinnstiftungen eines starken Machtwillens sieht, hat man ein großes Interesse daran, als Autor, als Urheber Begriffe, Dinge neu zu setzen, neu zu prägen. Aber auch das ist bei weitem nicht im gesamten neurechten Lager vertreten. Ihr merkt schon, meine Grundkritik an jeder der 10 Thesen ist, hier wird ein bestimmter Aspekt, ein bestimmter Punkt, ich würde sagen, der nietzscheanische neurechte Tatkult, der vor allem in einem gewissen Flügel der konservativen Revolution prägend war, der aber mit Fiume auch historisch geworden ist, einfach als Schablone für die gesamten neurechten Zusammenhänge hergenommen. Nehmen wir uns noch kurz das Fazit vor, da muss ich wirklich Schluss machen. Der Berg ruft mich immer dringlicher. Diese Felswand, die ich da vor Augen habe, lenkt mich ab. Fazit, viele Elemente der neurechten Empfindungswelt entsprechen dem, was wir von neu-linker Seite kennen. Beide Bewegungen teilen denselben gruppenpsychologischen Kosmos, aber neue Linke nehmen eine Umwertung der Werte vor, während neue Rechte archaisch bleiben, was ja based ist. Ja, jetzt sehen wir, Jörg Rüdiger Meyer will ein Hufeisen schmieden. Er will das offenbar wieder eine Position der extremen Mitte bestätigen, indem er die Neue Linken und die Neue Rechten als ein Phänomen oder zwei Seiten einer Medaille darstellen möchte. Was sollen wir gemeinsam haben mit Linken? Eine Empfindungswelt, einen gruppenpsychologischen Kosmos. Ehrlich gesagt, das ist für mich Phrasendrescherei und Wortgeklingel. Wenn er damit meint, dass sie revolutionär sind und dass sie zum Teil gewisse Züge einer politischen Religion haben, Chiliasmus, Millenarismus, dann stimmt das, dann soll er es aber bitte auch spezifischer und klarer ausführen, was er damit meint mit gruppenpsychologischem Kosmos. Denn das Fazit geht meiner Meinung nach überhaupt nicht hervor aus dem, was er beschrieben hat. Weder ist ein Primat der Differenz, Hierarchie der Stärke, Bewunderung der Gewalt, Neueres aus Uraltem, Kult der Führung, Gefühl statt Intellekt irgendwie im linken Lager vertreten, maximal die Mobilisierung zum Kampf. Aber die ist im linken Lager auch viel, viel stärker vertreten. Warum? Weil das linke Lager ein universalistisches ist in der Tradition der universalistischen Aufklärungsphilosophie ihres Imperialismus der Vernunft, ihrer von der mosaischen Unterscheidung hergeleiteten radikalen Schwarz-Weiß-Einteilung der Welt und ihrer Dichotomie. Die Neue Rechte will genau diese eher überwinden, weil sie mit Heidegger kennt, dass vor vielen Gedanken auch eine Grundstimmung kommt. Dabei will ich es bewenden lassen. Jörg Rüdiger kann ja mit mir mal darüber diskutieren. Ich fand das doch sehr interessant, weil es mal ein bisschen tiefer geht als nur primitive Kritik. Aber ich finde, der gesamte Faden ist eine einzige Themenverfehlung, weil er unglaublich viel am Diskurs, der in der neuen Rechten stattfindet, einfach vollkommen ausblendet und einen bestimmten Aspekt im neuen rechten Lager, den man vielleicht spezifizieren könnte, einfach general pauschalierend als die neue Rechte darstellt. Jörg Rüdiger hätte vielleicht auch mal klar definieren sollen, wen er zur neuen Rechten zählt und was genau für ihn konkret die neue Rechte ist, dann würde dieser Faden auch mehr Sinn ergeben. In dem Sinne beende ich diese Audioanalyse. Danke euch fürs Zuhören. Bedanke mich noch einmal und intensiver bei allen, die meine Arbeit auch unterstützen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und bin gespannt, ob es auf diese Audioanalyse im Medium Twitter Reaktionen gibt. Damit verabschiede ich mich mit einem donnernden Berg Heil, wenn man das heute noch sagen darf. Bitte verklagt mich deswegen nicht und sage auf Wiederhören.